ich in der Mitte des Stücks meinen Monolog hatte und als ich damit fertig war, höre ich dann aus der Mitte, vierten Reihe meiner Mutter wirklich reinschreien.
Paschki!
Mein Kosename Paschki.
Paschki!
Und ich sehe nur so, wie mein Schauspielkollege wirklich alle Gesichtszüge entgleisen und er bricht zusammen und kriegt einen Lachanfall.
Pasquale Aliardi über seine Mutter, die so stolz war auf ihren Sohn, aber auch ein bisschen nervig werden konnte, zum Beispiel bei seinem Auftritt im Zürcher Schauspielhaus. Pasquale Aliardi, der Schweizer, hat schon als Musicalstar am Broadway geglänzt, im Hollywood-Blockbuster Resident Evil mitgespielt und seit 12 Jahren verkörpert er den bretonischen Kommissar Dupin mit riesigem Erfolg. Pasquale Aliardi ist ein unglaublich sympathischer Mensch mit ganz viel Humor. Bei mir hat er so schön über seine Familie gesprochen, aber auch über Kommissar Dupin und über seine Liebe zur Musik. Ich wünsche viel Spaß mit Pasquale Aliardi.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Pasquale Aliardi ist mein Gast. Herzlich willkommen, Pasquale.
Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ich freue mich auch. Und zwar unter anderem deshalb, weil ich dir ein paar intensive Fragen stellen muss.
Oh, ja.
Fangen wir mal knallhart an.
Okay.
Warum hast du die Modellflugzeuge deines Bruders verbrannt? Vor circa 45 Jahren.
Genau. Ja. Was für eine tolle erste Frage. Also, ich war total fasziniert von dem Sound, der brennendes Plastik hinterlässt. Ich habe entdeckt, wir waren im ersten Stock im Balkon und wenn ich die verbrenne und dieses brennende Plastik hat halt einen unfassbar coolen Sound gemacht. Immer so. Das war per Zufall. Also das erste habe ich, glaube ich, weil ich sauer auf ihn war. Es gab wieder irgendwann Streit, ist ja 4 Jahre älter und bei einem gewissen Alter hat man da als Kleiner keine Chance.
Ja, genau.
Man will immer dabei sein und kriegt eins auf die Fresse, weil man einfach nicht darf. Mhm. Und das erste Flugzeug war Rache.
Und da habe ich dann aber entdeckt,
als ich das verbrannt habe, wie cool das klingt. Und das zweite war auf reiner experimenteller Basis. Einfach der Sound. Mhm. Und natürlich hat er mich dann, ich habe so richtig auf die Nuss bekommen.
Ja.
Es war auch fies, weil ich meine, es tut mir auch, ich habe mich wirklich
im Nachhinein auch entschuldigt. Er hat das wahrscheinlich in akribischer Kleinarbeit zusammengepuzzelt.
Ja, also diese ganzen, ich meine, es war nicht okay. Ich habe mich bei ihm entschuldigt später.
Okay.
Viele Jahre später.
Du glaubst, die Wunde ist geheilt, oder müssen wir da nochmal?
Ja, doch. Ja.
Aber wurdest du dann ernsthaft wegen Pyromanie auch irgendwie behandelt? Also gab es noch weitere Vorfälle dieser Art, weil du gesagt hast, Häuser klingen auch schön, wenn sie brennen?
Nein,
Autos?
Gott sei Dank habe ich mich selbst geheilt, weil einer dieser brennenden Plastiktropfen, und ich habe die Narbe hier, wie du siehst, na, wo ist sie hier?
Ne?
Die ist halt auf die Haut und das Schöne ist, das Brutale ist, du kannst es nicht löschen.
Mhm.
Ne? Und das habe ich mir dann doch gemerkt, dass es vielleicht keine gute Idee ist.
Also hat dich der Schmerz da geheilt.
Der Schmerz hat mich, ich habe eine halbe Stunde irgendwie wie am Spieß geschrien und dann habe ich gedacht, ich lasse das jetzt mit dem.
Aha.
Schade eigentlich.
Ja, hätte der Startschuss einer schönen Karriere werden können. Aber wenn wir schon bei dir zu Hause sind, also der Bruder ist älter, deine Schwester weiß
ist
nicht,
auch
weil
älter,
auch
genau.
älter.
Ist 6 Jahre älter, genau.
Dann deine Eltern, deine Mutter war Griechin, dein Vater Italiener, er hat italienische Musik gehört, sie griechisch, du hast Mozart gespielt am Klavier.
Genau.
Deine Geschwister wahrscheinlich Popmusik, Rockmusik,
also
weiß nicht.
Also mein Bruder, der war total auf Motown, Funk, Soul, da hat mich um 6 Uhr morgens immer mit Sex Machine zum Beispiel gewechselt.
Nicht schlecht.
Also Sex Machine kann ich zu jeder Zeit, egal in welchem Zustand, sofort performen, das habe ich richtig im Blut. Und meine Schwester war ja so Supertramp.
Ah, okay.
Phil Collins.
Also ein bisschen gefälliger, bisschen sanfter.
So ein bisschen mainstreamiger.
Aber das heißt, bei euch war eigentlich immer die Hölle los.
Rein akustisch von den Sounds, auf jeden Fall. Also es liefen ja auch noch 3 Fernseher. Einer war in der Küche bei meiner Mutter, so ein ganz kleiner, schwarz-weißer. Und einer im Flur, also wir haben eigentlich
im Flur,
wir hatten einen unfassbar langen Flur.
Mhm.
Witzigerweise war da auch ein Tisch aufgestellt, ein langer, und da war dann die ganze Familie. Sonntags waren wir immer so 30 bis 50 Personen reingequetscht in diesem Flur mit einem langen Tisch, und am Ende war immer der Fernseher, der auch 24/7 lief. Also gut, wobei damals konnte da gar nicht 24/7 laufen.
Da lief die Hymne und dann das Testbild. Dann
es gab sechs. Wie viel hatten wir? 6 Sender in der Schweiz damals.
Ach so, Schweiz, ja klar.
Und die konnte ich natürlich auch alle auswendig, weil ziemlich fernsehsüchtig damals. Das hat, glaube ich, erst mit 11 dann aufgehört, als ich das Klavierspielen entdeckt hatte.
Ja.
Aber davor hat mich auch niemand aufgehalten. Ich saß immer noch vor der Kiste. Es war auch, glaube ich, auch der Grund, So, als ich gedacht habe, was machen die da eigentlich? Ist das ein Beruf, diese Leute da? Das hättest war so das erste, der erste Impuls, aha, weil meine Mutter gesagt hat, ja, das ist ein Beruf, aber dafür muss man gut in der Schule sein und du bist nicht gut in der Schule.
Dann hast du gedacht, wenn du Lassie anguckst, man könnte ein Berufsleben darauf gründen, dass man mit seinem Hund...
Wie du sagst, Lassie, nein, weißt du, was das war? Kannst du dich erinnern an Starsky und Hutch?
Ja, klar.
Ja, Starsky und Hutch und das andere, was ich geliebt habe, war die Straßen von San Francisco.
Super.
Mit dem jungen Michael Douglas, der den ganzen großartig. Verbrechern stundenlang hinterher rennt. Und die Musik war einfach der Knaller. Die liebe ich heute noch.
Mhm. Und da hast du gedacht, das könnte man später doch mal machen.
Ja, so. Obwohl ich da noch viel Übergewicht hatte mit 10, 11, weil ich viel zu viel gegessen habe. Meine Mutter, die hat den Zweiten Weltkrieg noch erlebt. Und wenn es etwas bei uns gab, dann waren das volle Speicherkammer. Also Speicherkammer. Es gab wirklich, also an Essen hat es nie gefehlt und bei hieß es immer, iss, damit du groß wirst. Ne? Und ich habe da viel zu viel gefrühstückt.
Das heißt,
also ich habe jeden Tag, also nachdem ich mal, es gab auch wirklich, klingt jetzt so klischeemäßig, aber es gab unfassbar viele Nudeln, fast jeden Tag. Und ich habe danach noch nachgelegt mit so einem Schweizer Toni-Joghurt plus viel Banane und mit so einer Schicht Zucker oben drüber. Also das Ziel, mein Ziel war immer, dass es eine kleine Schneelandschaft wird, die man dann, und mich hat niemand aufgehalten, bis ich dann irgendwann gemerkt habe in der Schule, als mein bester Freund Leonardo Gambini mich dann irgendwie gesagt hat, irgendwas stimmt nicht mit dir, du kommst die Kletterstange nicht hoch. Das war so.
Das war der Switch.
Das war das traumatische Erlebnis, wo ich gedacht habe, okay gut, vielleicht sollte man mit der Ernährung anders umgehen. Mein Glück war, aber ich bin dann in die Länge.
Ja. Also du bist jetzt groß und schlank und alles gut. Von daher, und dann, du hast gesagt, fernsehsüchtig.
Ja.
Heute sagst du noch von dir, du bist kinosüchtig. Und genau. ich glaube, dass wir unser erster Kinofilm, wir hatten denselben ersten Kinofilm. Wenn's stimmt, bei mir war es Bernhard und Bianca.
Ja.
Dieser fantastische Zeichentrickfilm.
Ja.
Dein auch?
Bernhard und Bianca und anschließend.
Dschungelbuch?
Dschungelbuch, was mich absolut geprägt hat. Ich habe sofort das Hörspiel dann verlangt und habe mir das rauf und runter gehört. Ich kann das heute noch phasenweise explizit auswendig. Und perform das auch immer mit meiner Band, den Phonauten, immer wenn es geht, kommt da manchmal als Zugabe auch so ein Dschungelbuch-Special.
Ja, und das passt insofern ganz gut, weil die Phonauten und du, also das du und deine zwei Kumpels, ihr sagt ja, ihr macht Antidepressionsmusik.
Genau.
Und tatsächlich ist ja sowas wie probier's mal mit Gemütlichkeit oder so, das ist ja
das ist
Musik, die immer funktioniert,
weil
sie einen immer gut draufbringt.
Immer. Wobei ich mein absoluter Lieblingstitel, der mich durchs Leben begleitet, ich liebe ihn heiß und innig, ist die Nummer von King Louis.
Mhm.
Ich wäre so gern wie du. Also wie die da swingen oder abgehen, wie der da... wie die das ketten. Hey, was up, Banone? Happa, diddle, dal, da, dong, dong. Ich meine, das ist der absolute Knüller. Ich liebe es. Das ist so uplifting und gute Laune. Und das ist unsere Mission. Wir wollen wirklich, dass die Leute an unseren Konzerten happy und leichter rausgehen.
Du hast wahrscheinlich nicht so viel Zeit, oder? Für deine Musikjungs.
Ja,
musst du
ich habe es so gebaut, dass eigentlich immer so in den Wintermonaten von November bis Februar haben die Jungs eine Priorität, wenn es ihnen geht. Meistens wird da auch weniger gedreht und geht eigentlich bis jetzt ganz gut auf.
Ja.
Aber so ab Frühling bis Herbst sind dann schon so Dreharbeiten oder wie auch jetzt gerade Theater im Vordergrund.
Das hast du vorher gesagt, da gab es so einen Einschnitt in deinem Leben, nicht nur als du die Kletterstange nicht mehr hochgekommen bist, das war, da gab es eine Ernährungswende, aber als du dein Klavier bekommen hast.
Ich glaub, genau.
Was hat sich da geändert oder wie bist du da entflammt, als du dieses Instrument
wirklich,
entdeckt
hast? Das war wirklich Liebe auf den ersten Blick, weil ehrlich gesagt kam ich in der Schule da schon eher so, ich kam mir ziemlich dumm vor, weil ich war unfassbar schlecht in Mathe. Und das hat mich halt wirklich extrem runtergezogen als Kiddie. Und ein Leben lang beschäftigt, bis ich nicht mehr Mathe machen musste, weil ich habe mir wirklich Mühe gegeben und es trotzdem nicht gecheckt.
Das ist schlecht. Ja.
Und mit 11 waren wir mit meiner Tante zu Besuch und da gab es einen Jungen, der hieß Walter, der war 16 Jahre alt und Walter hatte halt ein Klavier. Und er hat auf diesem Klavier gespielt und ich war sofort hin und weg. Also die Tatsache, dass man auf eine Taste drückt und da kommt so ein schöner Sound raus, war wahrscheinlich ähnlich, also ich war verliebter als damals mit dem Plastik mit dem brennenden Plastik-Sound, aber das war wirklich, das hat mich umgehauen. Und, mhm. und ich war hin und weg und habe dann meine Eltern wirklich terrorisiert, mir doch bitte ein Klavier anzuschaffen. Das war für meine Eltern nicht leicht, weil ja. ein Klavier war wirklich, was hat das gekostet damals, 5000 Franken. Mhm. Und die haben das wirklich über 5 Jahre dann abgestottert. Wow. Und ich habe es aber sehr zu schätzen gewusst und ja. heiß und innig geliebt. Ich habe mein Piano immer zuerst mal ein kleines Küsschen hat es bekommen, bevor ich...
Wirklich jetzt?
Ja, ja, ich habe das umarmt. Ich habe es geliebt, auch der Geruch, dieses mhm. Holz und diese Tasten. Und ich habe es heute noch.
Dieses
Piano, ja, ja, das ist toll. Ich liebe es. Ich liebe es. Und das hat mich wirklich gerettet, weil anscheinend habe ich dann ziemlich gemerkt, dass ich da eine Begabung habe, mhm. weil ich wirklich übers Gehör mir schon Songs angeeignet habe.
Ja.
Bin dann erst ein Jahr später, nachdem ich das Klavier schon hatte, dann auch in Unterricht. Nur mhm. das Problem da war, dass mir die Klavierlehrerin dann Noten gezeigt hat und mhm. auf diesen Noten waren ja Zahlen. Ne?
Da kam die Mathematikschwäche wieder zu.
3/4 ja. und mein Hirn hat sofort geblockt.
Das Trauma ja. war da.
Ich habe dann lieber abgeguckt, bis wir irgendwann, also ich konnte wahnsinnig gut abgucken und nachspielen. Mhm. Und irgendwann haben wir dann zusammengespielt. Und dann hat sie gemerkt, dass ich nicht Noten lesen kann. Also irgendwie so. Und dann habe ich nur noch geheult und geweint. Und ja, das war auch so ein Wendepunkt, wo ich dann angefangen habe, mir mühsam das zu erarbeiten. Aber ja. ich glaube, erst so mit 16, 17, wirklich ja. 5, 6 Jahre später, hatte ich wirklich einen Zugang dazu. Mhm. Ich glaube, wenn ich jetzt nur, also wenn ich das gut gekonnt hätte, mhm. so Ablatt lesen und weiß ich was mit den Noten,
ja.
früher ein Freund, wäre ich glaube ich nie Schauspieler geworden, dann wäre es direkt in die Filmkomposition.
Das war ja glaube ich schon, bei dir gab es ja so diese zwei Wege, wobei der eine ja viel breiter und einladender erstmal war, nämlich Richtung Musik zu gehen.
Genau, genau.
Hätt's werden können, oder?
Ja, weil das war die einzige Referenz, die ich hatte, wo ich wusste, hier bist du gut, mhm. das kann dir auch niemand nehmen. Also ich ja. wusste ziemlich schnell dann, so spätestens ab 14 wusste ich, hey, du bist definitiv musikalisch im Vergleich. Mhm. Und wenn du es hier darauf anlegst, dann, mhm. dann wird das was. Bis dann die nächste Wende kam, damals mit, wie alt war ich da? 19.
Ja.
Da gab es so einen Tag der öffentlichen...
Der offenen Tür.
Der ja. offenen Tour, ja. genau. Tour sage ich. Tür meine ich natürlich. Und hab dazu geguckt und war da auch ähnlich fasziniert wie damals beim Klavier.
Also Schauspielschule. Oder man konnte da zugucken. Mal.
Genau, das war die staatliche Schauspielschule in Zürich.
Ja.
Und da konnte man zugucken und was da alles passiert und abging, die unterschiedlichsten Fächer. Und es kam ja auch Musik vor.
Ja.
Und das hat mich so fasziniert. Und ich habe gedacht, wer will denn bitteschön für ein Musikstudium 8 Stunden an einem Klavier, auf einem Klavierstuhl sitzen, wenn man hier dieses Chaos und diese Lebendigkeit erleben kann. Und ich war selber ein galoppierender junger Hengst.
Ja, oh ja.
Und ich habe gedacht, das musst du unbedingt ja. ausprobieren. Und es hat auch sofort geklappt, obwohl alle abgeraten haben, gesagt, hey, die nehmen 1500 Leute.
Das ist ja immer eine fürchterliche Quote. Ja, genau.
Und das hat dann Gott sei Dank sofort geklappt. Und die Musik habe ich aber nie losgelassen. Ich war dann zum Beispiel im ersten Jahr in der Schauspielschule, wenn es irgendwas Musikalisches gab, war ich sofort der MC und durfte dann halt die Musik zu den Szenen komponieren oder was auch immer. Ja. Und das ging da eigentlich immer so weiter.
Also schön, dass du das nicht aufgeben musstest.
Genau.
Ich kann natürlich total nachvollziehen, dass du sagst, boah, wenn man so voller Kraft ist und Möglichkeiten, dass man dann nicht sagt, ich klebe mich jetzt auf den Klavierstuhl, sondern da konntest du quasi so alles genau. Ausleben. Aber Musik hat dich da dann nicht verlassen. Wie ich habe ja gesagt, deine Eltern waren Gastarbeiter.
Genau,
ne?
Genau.
Haben sich, glaube ich, in der Schweiz kennengelernt.
Genau, in den 60ern.
Keiner konnte die Sprache des richtig, anderen.
Richtig.
Deine Mutter, wie ja. gesagt, Griechin, dein Vater Italiener.
Meine Mutter hat den Tarif durchgegeben, der Italiener, ne?
Ja.
Du sagst, der Italiener. Zu meinem Vater, der musste natürlich Griechisch lernen. Das war schon die erste Ansage, glaube ich. Er hat sie gesehen. Das finde ich auch eine schöne Integrationsgeschichte.
Ja.
Mein Vater hat bei der NZZ, bei der Neuen Zürcher Zeitung gearbeitet, in der Fabrik mit ganz vielen Griechen.
Ja.
Und die haben ihn auf eine Griechenparty mitgebracht, was ich schon mal großartig finde, super, dass sie sagen, ja. der Italiener hat keine Ahnung ja. von Partys, den nehmen wir jetzt mal mit, wir Griechen. Dann haben sie ihn mitgenommen und dann hat er dort meine Mutter gesehen. Meine Mutter war eine wunderschöne Frau
ja.
und hat sich sofort in sie verliebt und sie hat dann sofort gesehen, das ist kein Grieche und hat ausrichten lassen, sagt dem Spaghettifresser erstmal, er soll Griechisch lernen. brauchst gar nicht erst versuchen und so. So war das dann auch. Ne? Dann hat mein Vater, wurde die frohe Botschaft übermittelt.
Und er hat sich sofort hingesetzt.
Wirklich, kein Witz. Mein Vater, der konnte irgendwann, wie ich finde, schöner Griechisch als meine eigene Mutter, weil meine Mutter hatte so einen Slang drauf, ja. Ne? So da, wo sie halt herkommt. Ja. Und natürlich sind die Griechen, als sie dann zusammenkamen und meine Mutter hat meinen Vater in den tiefen 70ern irgendwann mal, in den frühen 70ern nach Griechenland geholt. Und da war ein Italiener, der unfassbar schönes, gewähltes Griechisch konnte. Die Griechen sind ausgeflippt, haben ihn geliebt, den Italiener.
Mhm. Hat alles richtig gemacht.
Meine Mutter war schon eifersüchtig dann zwischendurch.
Eine tolle Liebesgeschichte,
das
an der Stelle schon. Mal
ja. Wer sagen. Weiß, vielleicht mal irgendwann Abend oder eine...
Ja.
Es gibt da so viele lustige, spezifische Geschichten, wo schon ganz viele Freunde immer zu mir sagen aus dem Beruf, hey, schreib das auf, mach einen Roman draus, eine Komödie oder was auch immer.
Wenn du jetzt bei so lustigen Geschichten bist, stimmt die Geschichte, dass deine Mutter, als du ein Klaviervorspiel irgendwie hattest, wahrscheinlich mit dem gebotenen Ernst, wie das so ist bei so Klaviervorspielen, dass sie reinkam oder aufstand und gesagt, spiel mal Sirtaki?
Ja, das stimmt. Meine Mutter hat nicht nur meine erste wichtige, wie nennt man das, also Klavierstunde, Vorspiel gecrashed, sie hat auch meine erste Schauspielrolle am Schauspielhaus gecrashed. Also sie kam dann, ich habe immer versucht, das aufzuhalten, also wir haben immer versucht, meine Mutter auch aufzuhalten, dass sie das nicht erfährt, ne? Aber sie hat es trotzdem irgendwie mitgeschrieben. Sie ist dann wirklich reingegangen und sagt, Paschki, spiele mini Lied, spiele Sertaki, bravo, Pasquale, bravo. Es ging so in die Richtung und dasselbe war dann auch Schauspiel aus Zürich, meine erste Rolle. Ich habe natürlich allen gesagt, meinen Geschwistern, hey, bitte, ne? Ihr wisst Bescheid. Mhm.
Haltet die Mutter fern.
Sie darf nicht kommen. Und natürlich hat sie es dann trotzdem mitbekommen und ich habe sofort meine Kollegen gewarnt. Und das war Premiere und habe meinen Schauspielern gesagt, Leute, meine Mutter kommt rein und die checkt das halt nicht. Die quatscht da rein, die denkt, sie kann mit mir reden und die wird da reinquatschen. Das ist ja völlig egal. Und es hat mir halt niemand geglaubt. Und nur schon, wie sie reinkam, als ich hinter den Vorhang geguckt habe und habe gesehen, wie sie mit meinen griechischen Verwandtschaft da reinkam, haben wahrscheinlich alle Leute schon gedacht, die sind alle eingekauft, weil die haben schon von Anfang an für Tumult gesorgt und so gesagt, bravo Pasquale, bravo, in diesem Ehrwürdigen, so von wegen so, wer sind die? Und dann war das tatsächlich so, dass sie so... Als ich in der Mitte des Stücks meinen Monolog hatte und als ich damit fertig war, höre ich dann aus der Mitte der vierten Reihe meiner Mutter wirklich reinschreien. Paschki! Mein Kosename Paschki. Paschki! Und ich sehe nur so, wie mein Schauspielkollege wirklich alle Gesichtszüge entgleisen und er bricht zusammen und kriegt einen Lachanfall. Ich bin cool geblieben. Ich wusste, dass es passiert und... Mein Onkel hat meiner Mutter wirklich mit dem Ellbogen irgendwie eine reingedrückt und auf Griechisch gesagt, hör auf, sei ruhig. Und dann ging da wirklich der Tumult los. Lass mich in Ruhe, ich kann mit meinem Sohn sprechen, wann immer ich will. Boah. Auf Griechisch, es war großartig.
Ja. Aber, großartig, das, aber auch ein bisschen schwer auszuhalten für dich.
Ich wusste es, ich war da gewöhnt, ich bin cool geblieben. Ne?
Okay.
Also das hat mir, da habe ich eine große Resilienz entwickelt. Als Schauspieler kann mich so vor der Kamera, muss schon unfassbar viel passieren, damit ich aus der Rolle falle.
Ja.
Also ich hatte da
eine gute Schule gewesen, oder? Ja, man kann es sagen.
Ein großartiges Training.
Ja, hat dich auf alles vorbereitet, die Mama.
Ja.
Aber da ist natürlich, was da ja aus ihr herausgeströmt ist, war natürlich ein großer Stolz, große Liebe.
Ja,
große total. Liebe.
Ja, die hat auch immer alle Artikel gesammelt und so.
Ja.
Das Schöne war, sie hat immer alles gesammelt und also wenn ich sie besucht habe, ne, also die Wände waren voll mit allen Ausschnitten, die es halt im Laufe der letzten 30 Jahre gab. Aber wenn ich da war, wurde ich trotzdem zusammengeschissen.
Ne? Ja klar.
Also man ist dann trotzdem immer noch so der kleine Junge, so denk an das und dies und jenes.
Mhm. Wie läufst du denn rum?
Isst mehr, isst zu wenig, du isst zu viel, du isst zu wenig.
Mhm.
Das ist
man bleibt immer der
Sohn. Das ist das Schöne, aber es ist auch wirklich was ganz Spezifisches, was für alle griechischen Mütter gilt, die ich kenne. Es gibt ja in der Zwischenzeit auf Instagram, Facebook, gibt es ja so Seiten, da empfehle ich, die wirklich mal zu besuchen. Die sind sehr, sehr, sehr lustig, weil alle Halbgriechen wie ich oder ganz Griechen, die sind alle mit dieser Generation alle gleich aufgewachsen. Es gibt so Gemeinsamkeiten, die kann man jetzt schwer erklären, aber wenn man sie sieht, ist es einfach zum Schreien komisch. Ein Beispiel fällt mir ein. jeder Grieche aus der Generation, also die Unfallversicherung im Auto, die ist dann zum Beispiel vollgepflastert mit griechischen Ikonen von verschiedenen Heiligen. Von verschiedenen Heiligen aus der orthodoxen Lehre. Mhm. Das ist die Autoversicherung. Also man muss mal darauf achten, bei einem echten Griechen im Auto sind mindestens 4, 5 unterschiedliche
Schutzheiligen
drin. Die reichen und nicht Versicherung, was Versicherung.
Scheiße!
Ne? So schön.
Ja, ja.
So schön.
Oh Gott, jetzt habe ich ganz viel erzählt.
Nein, super, super. Aber lass mich nochmal an einem anderen Punkt einhaken. Ja. Deine Eltern haben sich ja wahrscheinlich erstmal für den Sohn, den Geliebten, vielleicht was Seriöses gewünscht, weil du auch, glaube, du hattest die Möglichkeit dann zu studieren. Das war für sie selber in ihrer Jugend natürlich was völlig Utopisches. Du hättest also auch jetzt was, ne? Du hättest Arzt, wenn dein Arzt, na gut, ja, doch, mit Mathematik.
Doch, naja. Arzt wäre super gewesen.
Ja, natürlich, also alles, aber mit deiner Mathe-Schwäche, Entschuldigung.
Gut, das haben sie ja nicht wirklich, alles, was Prestige bringt, ne? Ja. So Arzt, Rechtsanwalt, alles, was irgendwie.
Und was, als du dann gesagt hast, hey, ich war gestern beim Tag der offenen Tür in der Schauspielschule, da gehe ich jetzt hin.
Das gab richtig Stress, ja. Mhm. Also das hatten sie halt nicht, haben sie wirklich nicht gecheckt. Ich war der erste Aleadi, der ein Abi geschafft hat.
Ja.
Dann war schon klar, hey, du musst studieren. Mhm. Und als ich dann gesagt habe, Mama, ich will Schauspieler werden. Da sind erstmal Bügeleisen geflogen und so. nein, ich war, was das betrifft, unter Erfolgszwang sozusagen.
Voll, oder?
Aber das war aber auch gleichzeitig auch total süß. Also ich meine, nach einem Jahr Schauspielschule hatte ich das Glück, dass es auch wirklich sofort richtig gut losging.
Ja.
Ich habe einen Schauspieler aus in Zürich gespielt und dann auch den ersten Kinofilm in der Schweiz gemacht. Und das war so der Wendepunkt, wo sie das Kind dann wohlwollender unterstützt haben.
Ja.
Weil die Gemeinde Dietikon, in der ich aufgewachsen bin, hat dann eine große Premiere veranstaltet im Kino.
Mhm.
Und das war toll. Ne? Da waren dann irgendwie so 200 Leute und Gäste und der Gemeindepräsident. Und die waren ganz stolz auf den Hauptdarsteller dieses Kinofilms.
Das ist natürlich für die Eltern.
Meine Mutter hat dann, Tom, obwohl es Selbstbedienung war, die 2 große Platten da in die Hände genommen und ist dann durch diesen ganzen Saal gerannt.
Und hat gesagt, ich bin übrigens...
Offeriere!
Ja? Hat aber auch zufällig einfließen lassen, dass du der Sohn bist.
Natürlich. Ne? Ja. Das war sehr lustig. Das Schweizer Fernsehen damals hat dann natürlich sofort getötet, wer ist diese Frau?
Mhm.
Und dann haben sie sehr schnell gemerkt, dass das meine Mutter ist. Dann haben sie interviewt und meine Mutter hat natürlich wirklich alles erzählt vor der laufenden Kamera. So wie ich jetzt. Diese Redseligkeit wahrscheinlich von ihr geerbt.
Offensichtlich. Das ist gut.
Hat alles erzählt, was man nicht sollte. Und sie waren aber damals, Gott sei Dank, mein Vater stand betröppelt daneben, waren sie so anständig, das nicht zu senden.
Ja.
Sie hat wirklich die privatesten Dinge
erzählt. Haben sie ein bisschen vor sich selbst geschützt.
Stolz. Und das ist natürlich das Talent. Das kommt natürlich nicht vom Italiener.
Ja, nein, das ist schon.
Das ist schon von ihrem Vater in Griechenland. Und der hatte... Mein Großvater griechisch hat natürlich Klarinette gespielt, konnte Esel kastrieren und Oliven, da konnte alles. Also weißt du, das ist halt, ne, die Griechen. Aber es stimmt,
aber
es stimmt
sogar. Ja, super. Dein Vater war Taxifahrer, oder?
Ja,
hat Taxifahrer gearbeitet.
Also der hat viele Jobs. Also der war auch lange bei einer Versicherung, bei der Basler Versicherung. Da ist er zuerst stolz eingestiegen, bis er gesagt hatte, dass ihm das Kleingedruckte nicht gefällt. Er gesagt hat, ne, das mache ich nicht mehr. Ich kann das nicht vertreten.
Er hat da moralische Bedenken gehabt, weil die Kunden im Kleingedruckten dann über den Tisch gezogen werden.
Ja, so ehrlich gesagt, ja.
Ja.
Ja, und hat gesagt, nee, mache ich nicht mehr. Und er war ein Autofreak.
Aha.
Ne, das hat er geliebt, immer mit den Autos, alles, was mit Autos zu tun hat. Und er ist wirklich sehr, sehr gerne gefahren. Zuerst hat er das nur jedes Wochenende gemacht, Taxifahren. Und irgendwann hat er gedacht, ich mache einen Beruf daraus und hat dann eine Taxifirma gegründet, die dann sehr erfolgreich lief.
Stark,
das
mutig.
Dietikoner Taxi war das sozusagen.
Und du bist 2-mal durch die Taxiprüfung geflogen.
Bist du gut informiert, ich freue mich richtig. Ja,
auf so Schwachstellen gehe ich natürlich gerne.
Das habe ich wirklich verdrängt. Ja, und das Schlimme war, das war wirklich schlimm für mich, weil mein Vater dachte, ich habe es mit Absicht gemacht. Das war ganz, ganz
schlimm. Das wäre jetzt genau die Frage gewesen. Wolltest du diesen Beruf verhindern, indem du sagst,
ich hätte so gerne zurückgegeben, wirklich.
Ja.
Aber ich war wirklich, also die waren auch, war ich 20, genau mit 20, die waren da sehr streng in der Schweiz und damals, und das finde ich auch irgendwie gut, die waren so streng bei der Prüfung, du musstest wirklich astrein fahren, ne?
Ja.
Als so junger Fahrer. Du musstest eine gute Orientierung haben, das war nicht das. Die Theorieprüfung habe ich mit wehenden Fahren wirklich super bestanden. Und die waren so streng. Also wenn ich mich da einmal verbremst habe oder einmal irgendwie falsch abgebogen oder so, das sind halt die Schweizer, ne? Die
waren wenn du dich verbremst, wird der Fahrgast...
Genau. Also wirklich, ey, die waren, also zumindest zu mir, mit mir waren sie sehr streng, vielleicht weil ich ein Ausländer war, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle, ich wollte es unbedingt bestehen, um auch auszuhelfen. Mein Bruder zum Beispiel, mein älterer Bruder, der hat meinem Vater auch in der Firma ausgeholfen und ich wollte das unbedingt auch können. Und er hat wirklich gedacht, nee, jemand, der so intelligent ist, du, der war, also der dachte, ich hätte es mit Absicht gemacht, damit ich das nicht mache. Und das hat er mir wirklich ein Leben lang nicht geglaubt. Aber er war dann schon auch, also später war dann schon
auch stolz. Ja, kann ich das also glauben. Beide, ja. Ne? Hat dein Bruder das Taxiunternehmen dann unternommen? Gab es da einen Erben quasi?
Nein, mein Bruder, der ist leidenschaftlicher Elektromonteur. Aber meine Schwester ist, die hat eine kaufmännische Lehre gemacht. Ah. Also niemand hatte was mit Kunst am Hut.
Okay.
Genau. Was immer sehr lustige Diskussion. Also eigentlich, ehrlich gesagt, die checken bis heute nicht, was ich tue.
Was mit dir passiert?
Auch nach 30 Jahren. Also als ich zum Beispiel am Broadway gespielt habe, da würde man doch
Chicago,
denken,
ne?
Chicago, Wahnsinn. Ich meine, das ist ja... Irre. Wer spielt schon eine Hauptrolle am Broadway? Aber es war kein Grund für meine Geschwister gucken zu kommen.
Nein,
aber nicht aus Bösem, einfach, ja.
Passt nicht rein.
Ich passe nicht. Also die,
ja, per Sport.
Also ich glaube, so Dupin finden sie jetzt so schon irgendwie cool. Mhm. Ich glaube, selbst wenn ich einen Oscar gewinnen würde, würden sie dann trotzdem, ja, nicht schlecht, ey, cool. Ja. Mhm. Hast du an die Milch gedacht, die wir... Ja, das ist einfach der Kleine. Ich bin für ewig und immer der kleine Bruder. Sie checken es nur, also wirklich stolz sind sie, wenn die Nachbarn oder Mitarbeiter oder so auch darauf sind. Hey, dein Bruder, also jetzt läuft gerade ein Kinofilm in der Schweiz, wo ich die Hauptrolle spiele. Und das fanden sie jetzt richtig cool. Ne? Da waren sie jetzt endlich mal im Kino und haben geguckt, was der Kleine da so treibt.
Ist, glaube ich, auch eine Musical-Verfilmung. Ne?
Genau.
Der Schweizer Titel, du musst mal die Liebe.
Ewige Liebe heißt das.
Ewige Liebe.
Ewige Liebe.
Ewige Liebe.
Und das Konzept ist eigentlich ein sehr lustiges. Also ich entdecke auf meinem Klo, mein Klo ist eine Zeitmaschine. Ja, abgefahren. Ne? Und ich reise in meine eigene Vergangenheit zurück, um meinem jüngeren Ich klarzumachen, dass es vielleicht keine gute Idee ist, mit dieser Frau jetzt fremd zu gehen.
Ah.
Weil ich das 30 Jahre lang bereue. Mhm. Und das ist gespickt mit den größten Schweizer Rock-Pop-Hits, die es gibt.
Cool.
Und es ist wirklich toll geworden.
Ja, schön.
Beruht auf einem Musical übrigens, was in der Schweiz 10 Jahre lang ausverkauft
war. Ja. Dann bist du sicher schon tausendmal gefragt worden, was du, wenn du jetzt 30 Jahre zurückreisen würdest, welchen Fehler würdest du korrigieren?
Ich glaube, das Einzige, was ich wirklich, was das Berufliche betrifft, machen würde, wenn ich nochmal anfangen würde, ist, ich würde direkt gleich schon mal nach Amerika oder England, um die Sprache wirklich tief sacken zu lassen.
Das heißt schon ab Schauspielschule. Dass man schon auf der Ebene
es also, da lernt. Oder? Direkt, also damit man alle Möglichkeiten, wobei ich habe ja international gespielt, das ist eine der tollsten Sachen, die ich schon als Anfänger dann machen durfte, war ja der Hollywood-Film Resident Evil. Das war im Jahr 2000. Also das war natürlich schon ein hoher Einstieg, würde ich sagen.
Absolut.
Aber trotzdem. Also wenn ich jetzt... Ich musste ja zum Beispiel Hochdeutsch wirklich lernen. Also mein Direktor hat damals gesagt, ihr Schweizer Schauspieler, ne, Leute, wenn ihr eine Karriere haben wollt, dann müsst ihr richtig Hochdeutsch können. Ja. Und es war ganz klar damals, nicht zum Film zu gehen, sondern ihr müsst ans Theater. Und das war auch mein erstes Ziel und das habe ich dann auch sofort gemacht. Ich war erst mal 95 bis 2000 am Theater und dann ging das mit dem Drehen erst richtig los.
Das war dann, ich weiß nicht, was, 2000 oder ich glaube, die Sachen kamen dann so 2002 raus, Resident Evil, diese Action, Science-Fiction, Zombie, irgendwas Ding. Genau. Ja. Davor gab es so einen Thriller mit Heike Makatsch und Heino Ferch.
Genau, der hieß Nachts im Park.
Auch ein hoher Einstieg eigentlich in diese Riege. Das war eine Hauptrolle.
Genau, das war eine Hauptrolle und das war dann tatsächlich auch, obwohl der Film damals gefloppt ist, war das der Einstieg in die Filmbranche, kann man schon so sagen. Von da an wurde ich durchgereist.
Warum hat das gleich so gut funktioniert?
Galoppierendes, junges Pferd war. Das
natürlich.
Darf man...
Entschuldige.
Also wenn ich so zurückdenke...
War schon wieder 10 Minuten her, ich hatte es vergessen, dass du es erzählt hast.
Ich hätte mich auch genommen. Ich hätte mich auch in die Schauspielschule aufgenommen.
Auf jeden Fall.
Wissen, weil ich hatte einfach keine Filter. Und ich war total wie sagt man, formbares Material.
Ja.
Wenn man, also wenn ich an die Schauspielschulprüfung denke, also da gibt es zum Beispiel eine Übung, wenn man die mit dem Kopf rangeht, fliegt man da halt raus. Also ja. Da mussten wir ein Gedicht auswendig lernen und dann hieß es, jetzt spielt ihr dieses Gedicht, wir schmeißen euch irgendeinen Begriff auf den Kopf und ihr spielt das.
Ja.
Zum Beispiel, so, jetzt spricht das Gedicht als Spaghetti, als Terminator, als Michael Jackson, als Klaus Kinski, als was auch immer.
Ja.
Und ich fand das super.
Ja.
Ich habe das alles sofort irgendwie gemacht, das war scheißegal.
Ohne nachzudenken.
Ohne eben, nachzudenken.
Ne?
Und das war, war eine extrem wichtige Voraussetzung, gerade als Anfänger. Und das Bewusstsein für den Beruf kam innerhalb dieser 5 Jahre dann beim Theater. Ne? Irgendwann kam schon dieses Bewusstsein von wegen, wie dass ich auch wirklich ein krasses Tief hatte.
Ja.
Es gab 6 Monate, eine sehr schwierige Zeit, wo ich jeden Tag geheult habe. Und gedacht habe, ich gehe zurück. Weil wieso der Tausendfüßler, der plötzlich darüber nachdenkt, wie er seine 1000 Füße bewegt. Ne? Dann kracht alles zusammen.
Ja.
Aber es war ein wichtiger Prozess, der da stattgefunden hat. Und es ging dann doch sehr schnell eigentlich der Erfolg.
Ja.
Dieses Talent, was auf Knopfdruck einfach alles per se jetzt erstmal so gut und stimmig und richtig macht, dann mit den Anforderungen übereinzubringen, die dann wirklich den Beruf ausmachen, weil es ist trotzdem ein Handwerk, es ist eine Wissenschaft.
Ja.
Es ist, das hört auch nie auf. Meine Leidenschaft für den Beruf, je älter ich werde, hat ja eigentlich eher zugenommen.
Mhm.
Obwohl ich natürlich jetzt leider den Hamlet nicht spielen kann. Ich bin zu alt.
Dafür bist du so alt. Komm, da gibt es ja alle künstlerischen Freiheiten. Nein, aber weißt du, es gibt natürlich wahnsinnige Konkurrenz. Dann sind in den Besetzungsbüros und Castingagenturen manchmal auch eher weniger fantasievolle Menschen, die sagen,
so
Pasquale, der Pizzabote.
Genau.
Der sollte mal gespielt werden.
Richtig.
So, du kannst natürlich auch 15 Jahre lang den Pizzaboten, den Pizzeria-Besitzer und den finsteren Mafia-Mörder spielen.
Genau.
Da bist du relativ schnell rausgekommen, glaube ich,
oder?
Genau,
ich war da wirklich rebellisch, Gott sei Dank. Auch ja meiner Familie gegenüber, als die gesagt haben, du wirst dich ja nicht Schauspieler. Ich habe gesagt, und ob ich Schauspieler werde?
Mhm.
Und zwar eigentlich dasselbe Prinzip, nachdem ich 5 Jahre Theater gespielt habe und sehr viel gelernt habe und unterschiedlichste Rollen gespielt habe, war die erste Lektion oder negative Lektion, die dann aber ins Positive geführt hat, war, dass ich bei diesen ersten Vorstellungsgesprächen mit den Castern genau dieses Vorurteil schon gespiegelt bekommen habe. Also ich würde sagen, 80% davon haben einen gut aussehenden Südländer gesehen. Pizzabote. Ne?
Ja.
Und das war ziemlich verletzend auch, weil ich gedacht habe, ihr habt ja keine Ahnung, was ich schon gespielt habe oder interessiert euch dafür. Gut, ich hatte auch das Material nicht, was ich ihnen zeigen konnte. Und dann war natürlich, also insofern kann ich ihnen bis zu einem gewissen Grad gar keinen Vorwurf machen. Aber die Lehre daraus war, okay, jetzt musst du, also es hat schon während der Theaterzeit, alles was doof ist, wird abgesagt und du brauchst wirklich, sie müssen es sehen. Du musst das geduldig sein und dein Showreel muss so sein, dass man deine Vielseitigkeit wirklich sieht. Und das hat im Großen und Ganzen 5 Jahre gedauert.
Mhm.
Und dann wurde es besser.
Ja.
Ne? Und dann war aber die Prüfung am richtigen Ort dann so abzuliefern, dass es auch klappt.
Ja,
und das hat dann Gott sei Dank, du brauchst eigentlich immer, wie wahrscheinlich immer in jedem Bereich, du brauchst immer mindestens 2 Menschen, die mehr in dir sehen und die an dich glauben. Mhm. Es gibt nichts Besseres überhaupt. Du brauchst immer jemanden, der an dich glaubt.
Ja, auf jeden Fall. Natürlich, klar.
Ne? Und da hatte ich eine ganz tolle Casterin, die immer wieder mich eingeladen hat. Und dann hat es Gott sei Dank geklappt. Mit Nachts im Park war das dann.
Ja.
Und dann war ich durch.
Ja. Was jetzt auch sehr gut funktioniert, alle sage ich, aber ganz, ganz viele kennen dich natürlich als Kommissar Dupin.
Genau.
In den Krimis, die gibt es jetzt seit
2013 ging es los und alle dachten, wir waren nicht sicher, ob das ein Erfolg wird.
Ja.
Und ich habe dann immer gedacht, also nach dem ersten ist Schluss.
Ja.
Deswegen habe ich es auch gemacht.
Ein großer Erfolg. Und trotzdem
ging es immer weiter.
Es ist jetzt nicht so wie bei anderen Fernsehkommissarinnen oder Kommissaren. Man erschrickt nicht, wenn man dich in einer anderen Rolle sieht. Weil du trotzdem vielseitig geblieben bist.
Gott sei Dank.
Oder? Weil das ist natürlich die große Fernsehkommissar-Falle.
Ja, ja, ja.
Dass man irgendwann sagt, klar, das ist der.
Also da gucke ich schon auch wirklich selber drauf, dass es unterschiedlich bleibt. Also spiele auch immer, wenn es geht, immer wieder viel Theater.
Mhm.
Wie auch jetzt gerade im Theater Basel. oder guckt, dass die Rollen wirklich unterschiedlich sind, wie letztes Jahr, ne, beim Dreh von, da kommt der, der jetzt rauskam, Ewige Liebe. Mhm. Also ein hinkender, hochfrustrierter Plattenladenbesitzer. Ja, sowas ist immer toll. Oder was auch noch nicht lange her ist, war auch ganz spannend. Da habe ich einen Künstler gespielt, den Ehemann von Maria Furtwängler in so einem Vergewaltigungsdrama. Mhm. Ich guck, dass ich auch gechallenged bleibe, weil ja, das macht dann auch Spaß. Mhm. Also, ne?
Ich habe dich auch gesehen in, ich war noch niemals in New York.
Genau.
Schwuler griechischer Schiffsmonteur.
Genau.
Der auch noch als Zauberer dann brilliert hat.
Genau. Das also waren viele Attribute, die viele man Attribute da zusammenbringen,
ja, aber
musste.
Gut funktioniert.
Ja, das hat Spaß gemacht. Ja. Wobei, da hatte ich auch Schiss, ob ich das hinbekomme oder nicht. Meine Frau hat dann auch gemeint, ich kann doch nicht jedes
Klischee.
Wie soll ich das hinkriegen? Und letzten Endes hat sich da aber die Arbeit dann auch total gelohnt, ne, ja, sich da wirklich reinzufuchsen. Und Gott sei Dank hatten wir da auch viel Vorbereitungszeit. Mhm. Das ist nicht zu unterschätzen, das vergisst man immer wieder. Das war auch bei Resident Evil übrigens so, fällt mir gerade ein. Es ist so cool.
Das sind so Produktionen, da kriegt man wahnsinnig viel Zeit.
Wenn die Ressourcen da sind, ne, da hatte ich als Anfänger, ich hatte einen Sprachcoach, ich hatte einen Kampfcoach, ich hatte einen Dialogcoach. Ich wusste wirklich nach 5 Wochen, wie man dieses Maschinengewehr innerhalb von 30 Sekunden, wenn es blockiert, wieder lädt. Okay. Und wenn man sowas dann natürlich vor der Kamera spielt, dann ist man einfach überzeugend. Also das war nur noch ein Spaß. Mhm. Das ist das Einzige, was ich immer vermisse oder ankreide. Dass ich sage, wir haben hier oft einfach viel zu wenig Zeit, um uns seriös...
Gut, zu wenig Geld, zu wenig Zeit. Trotzdem Kommissar Dupin in der Bretagne gedreht. Mhm. Wir gucken es natürlich alle wegen dir. Und dann aber auch ein bisschen wegen der Landschaft, weil es einfach wahnsinnig schön ist da.
Ja. Und ich habe super Kollegen, muss man schon sagen. Die sind auch, finde ich, ein Hingucker. Ja. Also gerade mein Gisa Flake, die da mitspielt, und Schütte als Kadek. Ich meine, das ist...
Liebeskummer.
Ja, genau. Und der ist einfach der Typ. Ich weiß, es ist egal, was er spielt. Du magst ihn und liebst ihn und grinst. Und das ist wirklich diese Kombi. Macht wirklich, da freue ich mich immer jedes Mal auch drauf. Es ist wirklich so eine Family Reunion, wenn man sich da wieder sieht, einmal im Jahr.
Es kommt an Ostern.
Am 2. April.
Der 13. Fall. Bretonische Sehnsucht, oder? Ist es der 13. Fall?
Nee, ist der 14.? Ist der 14.
Ist der 14.? Habe ich einen verpasst? Ich muss weg.
Warum ist es der 14.? Ich hoffe, ich erzähle keinen Blödsinn. Ja. Auf alle Fälle Bretonische Sehnsucht.
Da sind wir uns eigentlich.
Genau.
Genau. Ja.
Und diesmal eine sehr düstere, düstere Geschichte auf einer mystischen Insel, die Dupin von einer sehr verletzlichen Seite zeigt, würde ich mal behaupten, so im Vergleich zu den anderen.
Man kriegt ein bisschen, ich konnte schon ein bisschen reinspiegeln, man bekommt was mit, also das Trauma, das Dupin mit sich rumträgt, wird ein bisschen offengelegt, kann man das so sagen.
Genau, das freut mich immer jedes Mal, wenn ich in den unterschiedlichen Filmen quasi mehr von seinem Inneren wirklich zum Ausdruck bringen darf, weil was die meisten vielleicht nicht wissen, ist, dass alles, was ihn ausmacht, beruht auf dem Trauma, dass Dupins Vater auch ein Polizist war und der vor seinen Augen erschossen wurde. Mhm. Und er ist da instinktiv diesem wegfahrenden Auto sofort hinterhergerannt, bis er zusammengebrochen ist, der Junge. Und das verfolgt ihn ein Leben lang. Deswegen nimmt er auch jeden Fall total persönlich. Also jede Leiche ist eigentlich unterbewusst sofort mit seinem Vater gekoppelt. Ja. Deswegen kann er auch nicht loslassen und deswegen bleibt er auch so dran, bis er den Fall gelöst hat. Und das finde ich ein mega spannender Aspekt, der immer wieder Spaß macht. Auch wenn ich es nicht zeige als inneres Geheimnis. Mhm. In petto zu haben im Spiel.
Macht den Film jetzt im besten Sinne intensiv. Also, wie du gesagt hast, ein bisschen düster, auch wieder ein tolles Setting, diese Insel, das ist ja fast schon, das ist ja ganz weit draußen.
Genau, das ist wirklich am Ende gefühlt, am Ende der Welt. Ja. Das kann man wirklich, kann ich nur empfehlen, allen das mal zu besuchen. Also überhaupt die Bretagne, es ist schon ein Hingucker.
Ihr seid da ja, als ihr angefangen habt, da hat man ja gedacht, die Franzosen, wenn sie euch überhaupt mal die Tür öffnen, dann ist schon viel, weil dass da jetzt Deutsche rumspringen und ein Krimi in der Bretagne drehen, das fanden die jetzt wahrscheinlich nicht so cool am Anfang. Und jetzt, glaube ich, in 50 Länder verkauft oder über 50, total. Aber eben auch in Frankreich ein Riesenerfolg.
Genau, also das ist wirklich ein Wunder. Also ich habe damals blöde Witze gemacht, dass es so kommen wird, und habe zu meinem Produzenten Matthias Lösel gesagt, hey Matthias, chill mal, Das wird ein riesen Erfolg und ich habe wirklich nur Spaß gemacht. Und die Franzosen werden das kaufen und das wird im französischen Staatsfernsehen laufen, synchronisiert und das wird ein Erfolg. Und genau so dass ist es dann wirklich so gekommen ist und dass wir sogar beim französischen Botschafter eingeladen wurden, das war wirklich eine große Ehre. Es war schon berührend, er gemeint, hey, wir leisten einen großen Dienst, also in Bezug auf die französisch-deutsche Freundschaft.
Ja.
Ist das wirklich der Bringer, dieses Produkt? Und einem selbst ist ja das dann nicht so bewusst, aber wenn man dann wirklich beim französischen Botschafter ist und der hat einen Monolog gehalten, einen positiven, und das war dann wirklich, hat er uns dann gehabt. Ich hatte da auch irgendwann dann glasige Augen. Ja, geil, schön, ich freue mich so schön, dass ich freue mich, dass ich Typer bin.
Ja.
Ich bin da mit einem absoluten Hochgefühl raus. Mhm. Was aber auch schön ist, eine Anekdote, das war schon so, also das hat sich wirklich verändert, die Gegend. Also die Restaurants sind wirklich voll jetzt. Und ich weiß noch, als wir da hinkamen, war es mau.
Und kann man da das wirklich auch unterfüttern, dass euer Produkt, eure Filme oder auch die Bücher, auf denen sie ja beruhen, dass das da einen Anteil hat an diesem
Aufschwung? Ja, ich kann mich an Zeitungsartikel erinnern, als es dann soweit war, dass wirklich eben die Franzosen in der Bretagne, also wirklich eine hohe prozentuale Anzahl, ich glaube mindestens 30-40% plus. Mhm. Nur durch die Romane und die Filme, und ich spüre es wirklich am eigenen Leib, wenn ich da bin. Also das Berührendste war, dass dann ein Restaurantbesitzer mich wirklich umarmt und nicht mehr losgelassen hat.
Ja.
Und wirklich mit Tränen in den Augen gesagt hat, hey, dank euch habe ich war kurz vorm Schließen.
Echt?
Und jetzt habe ich doppelten Umsatz in dieser, vor allem in der Hochsaison. Mhm.
Gibt es da das Dupin Steak?
Ja, sehr gut recherchiert, genau. Es gibt im Amiral, das kommt sehr oft vor in den Romanen, das ist ein Restaurant in Concarneau.
Mhm.
Und da gibt es in der Zwischenzeit das Kommissar Dupin Steak, was man kaufen kann. Das sind 400 Gramm.
Also ordentlich.
Und, natürlich
blutig?
Es ist wirklich sehr gut. Ich habe natürlich damit meine Aktien als Schwiegersohn steigen.
Aha.
Meine Schwiegereltern zum ersten Mal jetzt letztes Jahr beim Dreh in die Bretagne geholt, weil das sind große Krimi-Fans, haben das aber noch nie gesehen, und denen habe ich das mal gezeigt und die waren natürlich beeindruckt, wie viel Aufwand das ist, um überhaupt eine Szene reinzupacken. Und der Bonus war natürlich, da wussten sie nicht, dass ich sie natürlich ins Amiral, da hängen ganz viele Fotos von mir.
Oh.
Und dann habe ich
das, glaube ich, kluger Schachzug.
Ja, die Aktien sind jetzt gestiegen. Ja. Sie wissen, im Gegensatz zu meinen Geschwistern, nein, es ist was der Schwiegersohn so treibt. Nein, das war wirklich schön.
Ja.
Und wir hatten das unfassbares Glück mit dem Wetter.
Ja.
Also bei schönem Wetter gibt es da Orte, da hast du das Gefühl, du bist in der Karibik.
Ja.
Und man kann wirklich nachvollziehen, warum die ganzen Maler, die von früher die ganzen Stifte zücken. Die Pinsel, meine ich.
Aber dann ist ja wieder so, dann strahlender Sonnenschein, dann läuft ein Bretone vorbei und sagt, 10 Minuten regnet es.
Die Bretonen.
Oder?
Die alten Bretonen.
Und dann regnet es auch in 10 Minuten.
Das sind wirklich wandelnde Wetterstationen. Ja. Das ist unheimlich. Die sind so verbunden mit der Natur, mit den Gezeiten und mit allem da. Die können alles voraussagen.
Mhm.
Also man muss wirklich auch so, also das macht die Produktion tatsächlich. Also es gibt da so ein paar Urbretonen wegen Wetter, ne, wegen Organisation und wegen dem Dreh. Da wird nicht nur der Wetterbericht, der wissenschaftliche Wetterbericht abgefragt, sondern sie fragt, die haben da so zwei Spezialadressen.
Das Rheuma von Jacques und die Arthrose im Knie von...
Wo Jean-Yves der einen Sandwichladen hat.
Da genau, bevor es losgeht, dass man das nochmal abprüft. Sehr schön. Du hast zwei Söhne, ne? Waren die auch schon mal dabei?
Letztes Jahr zusammen mit den Schwiegereltern zum ersten Mal dabei und fanden es unfassbar langweilig, weil ich in der Szene mit Kadek unterwegs war, mit dem Fahrrad und einfach in dieser Szene nichts anderes getan habe, als durch die Wiederholung. Ich habe immer das Fahrrad immer an selben Ort einfach abgestellt und weitergequatscht. Und sie haben das wirklich, sie sind noch klein, sie haben nicht verstanden, was das soll.
Ja. Also noch nicht entflammt für...
Papi, warum hast du das Velo immer dort am gleichen Ort abgestellt? Ja, weil das ist, ist das Langweilige, so langweilig. Langweilig.
Ja, so schön.
Ja.
Pascal, ich danke dir, dass du da warst.
Ey, es war sehr, sehr schön.
Es hat riesen Spaß gemacht.
Ich danke dir für all die, für deine großartige Vorbereitung, weil du hast mich jetzt in Erinnerungen zurückgeführt, die ich wirklich komplett verschüttet und vergessen habe.
Aber jetzt nichts anzünden, bitte, nur weil du dachtest, Mensch, das war doch so ein schönes Geräusch, als das Modellflugzeug gemacht hat.
Nein,
es war mir ein Fest. Vielen Dank und weiterhin so viel Freude bei deinem Beruf.
Ja, vielen Dank. Ich danke dir.
Pasquale Aliardi im Promi-Talk. Und wenn Sie diese Folge gerade in der ARD-Audiothek hören, ein kleiner Hinweis, der Name der App ändert sich. Aus ARD-Audiothek wird ARD-Sounds. Sie finden natürlich alle Promi-Talk-Folgen in der neuen ARD-Sounds-App. Also schnell updaten und genießen.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4. Da sind wir daheim.